Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Politologin Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung im österreichischen Krems. Guten Tag, Frau Gero.
Guten Tag.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören. Frau Gero, Ihr neues Buch ist ein schnelles Buch, das Sie jetzt in der Krise geschrieben haben. Sie haben sich mit der Krise auseinandergesetzt. Europa und die Krise heißt es. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wirklich nicht?
Naja, es ist ein Fragezeichen hinter dem Titel und es war eigentlich genau der Versuch, dass wir uns nochmal erinnern an den Moment des Lockdowns im März, wo sozusagen alles anders wurde. Ja, die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Wir haben gedacht, wir machen jetzt alles ganz anders. Die Flieger bleiben auf dem Boden. Und in der Tat, 5 Monate später stellen wir fest, eigentlich geht alles wieder so los, wie es war. Also das Thema des Buches ist, haben wir die Krise verschlafen und nicht genutzt.
Aha, okay. Wir sind ja noch dabei, sie nutzen zu können, oder? So ist es noch nicht alles verloren.
Nee, es ist noch nicht alles verloren. Und ein paar Akzente wurden ja auch gesetzt mit Blick auf Europa. Das muss man schon sagen.
Wir werden drüber sprechen. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Frau Gero, Deutschland und Europa sind derzeit auf vielen Ebenen sehr gefordert. Unter anderem gilt es, eine Antwort zu finden auf den Giftanschlag an dem Kreml-Kritiker Nawalny. Muss Russland mit Sanktionen belegt werden? Muss zum Beispiel die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt oder der Bau ganz beendet werden? Es mehren sich die Stimmen, die das fordern. In Spiegel Online hat Manfred Weber, der Fraktionschef der EVP, der Europäischen Volkspartei, jetzt die Bundesregierung kritisiert für ihr Festhalten an dieser Pipeline. Er sagt, das starre Festhalten Deutschlands an dem Projekt sorge in Europa seit Jahren für Frust. Wie kann eine gemeinsame europäische Antwort aussehen?
Ja, also danke für diese Frage. Und das ist tatsächlich ein ganz brisantes politisches Problem. Warum? Also auch Norbert Röttgen, der außenpolitische Sprecher der CDU, hat ja vor 2 Tagen, glaube ich, auch im Deutschlandfunk-Morgen-Interview gesagt, es müssen jetzt Sanktionen kommen, wir müssen endlich ernst machen und Putin so eine klare Kante zeigen. Er hat, glaube ich, gesagt, Putin versteht nur eine Politik der Härte. Und das ist ja das Problem. Es geht ja jetzt zum x-ten Male darum, also wenn wir nur an die Ukraine erinnern, an das Donbass, an die Krim-Annexion, gab es ja immer wieder im Grunde Vorfälle, wo man das Verhalten von Putin eigentlich nicht akzeptieren hätte sollen, aber dann doch irgendwie akzeptiert hat, weil ja immer der Diskurs kommt, wir müssen im Gespräch bleiben, wir müssen Konsens machen.
Ja, gut, aber es gelten ja auch Verträge. Also das haben wir diese Woche ja auch schon vielfach diskutiert, gerade was die Pipeline betrifft. Das jetzt einfach sozusagen zu stoppen, würde die Firmen treffen.
Ja, aber umgekehrt. Ja, also wenn Sie sagen, was ist die deutsche Rolle Europas in dieser oder die deutsche Rolle in Europa in dieser Krise, ist das Problem, dass die deutsche Russlandpolitik im Gefühl der meisten Europäer schon seit Jahren viel zu pro-Russland-freundlich ist. Ja? Und insofern ist genau das Problem, dass wenn die Deutschen die Ratspräsidentschaft haben und sie jetzt zu Recht sagen, würden wir dieses Pipeline-Projekt gefährden, ich wäre dafür. Ja? Also ich fand von Anfang an, ich gehöre zu denen, die schon vor Jahren gesagt haben, Nord Stream 2 ist eine Leitung, die wird von Russland direkt nach Rügen gebaut. Da wurden die Polen nicht mal gefragt. Da kann man den Ärger der Polen, aber auch vieler anderer Europäer verstehen. Ja? Und jetzt unter dem Druck dieses Nawalny-Vorfalls wird das also ernsthaft diskutiert, aber natürlich würde die deutsche Industrie oder eben auch, denken wir an Schröder, die SPD, das waren ja alles die Befürworter von diesem Pipeline-Projekt, die würden also Schaden nehmen. Und das ist jetzt das, was diskutiert wird.
Und da würden Sie jetzt eine wirklich deutliche Haltung von der Bundesregierung erwarten?
Also ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn sozusagen fast Jahre zu spät, ja, die deutsche Russlandpolitik mal einschwenkt auf einen europäischen Kurs gegenüber Russland, der nie in dieser Deutlichkeit so prorussisch war, wie die deutsche Politik prorussisch war über lange Jahre. Ja. Also dass wir das kongruent bekommen und das ist ja genau das Streitproblem.
Manche sagen, diese Pipeline sei ein Übungsplatz für ein geeintes Europa, denn es ist ja tatsächlich so, Deutschland, Spanien und Belgien sind für die Pipeline und Sie haben es genannt, Polen, aber auch die baltischen Staaten, die nordischen Länder sind dagegen. Ist halt auch schwer, weil Europa da einfach sehr uneins ist.
Es ist sehr uneins. Die Frage ist, wie ist überhaupt die Gasabhängigkeit, ja, von dem russischen Gas? Da gibt es auch unklare Zahlen zu. Die werden auch seit 2017 eigentlich gar nicht mehr veröffentlicht. Also das ist gar nicht so einfach. Aber die Frage ist tatsächlich, Macron, Sie haben es erwähnt, europäische Souveränität heißt natürlich Unabhängigkeit und heißt, dass man Möglichkeiten hat zu sagen, wenn Putin irgendwie unfair spielt, wie bei Nawalny, muss man eben im Prinzip Sanktionen machen können. Und das ist jetzt die europäische Generalprobe.
Es gibt einen offenen Brief von EU-Abgeordneten, die fordern, dass dieser Giftanschlag auf Nawalny im Rahmen der Vereinten Nationen und des Europarates aufgeklärt wird. Deutschland soll den Fall also vor die UN bringen. Russland ist Mitglied der Vereinten Nationen, auch des Europarates und damit ja verpflichtet, Verbrechen aufzuklären. Das scheint mir also eine ganz gute Idee zu sein.
Ja, würde ich auch dafür sprechen. Ist wahrscheinlich auch sozusagen gut, das auch nochmal zu globalisieren, also von Europa wegzuheben, zu sagen, es ist ein internationaler Fall, den man sich angucken muss, wäre ich auch der Meinung, dass das eine gute Idee ist.
Und dass diese Initiative eben von EU-Abgeordneten ausgeht.
Absolut. Ja. Und dann ist halt die Frage, wer ist die EU noch? Das ist jetzt der Rat, das ist die Kommission, das ist, wie Sie sagen, Manfred Weber, das sind viele wichtige Player. Kann sich die EU, Herr Borrell, einig darauf sein, dass die EU geschlossen dahinter steht? Das wäre wirklich die Frage. Und es würde aber, darauf lege ich Wert, im Grunde ein Einschwenken der deutschen Russlandpolitik bedeuten. Und das ist ja das, was hier halt strittig diskutiert wird, weil es würde Deutschland buchstäblich etwas kosten.
Es würde viel kosten.
Es würde viel kosten, ja.
Anderer Konfliktherd, wo Europa vielleicht eine gemeinsame Stimme finden könnte, wäre Belarus. Auch da ist ja bisher nicht klar, wie die Europäer wirklich agieren wollen, ob sie die Opposition wirklich unterstützen wollen.
Und es geht um den gleichen Zielkonflikt, ja. Also der gleiche Zielkonflikt ist im Prinzip, dass Deutschland, ich meine, da müssen wir jetzt wirklich, können wir ja auch 1000 Jahre in die Geschichte zurückreichen, ja, der Deutsche Orden oder wie auch immer, Katharina und die Wolgadeutschen, dass Deutschland immer eine andere sozusagen historische Position eben zu Russland hatte als tatsächlich andere Länder in Europa, ist eben ein struktureller Konflikt. Und deswegen ist die deutsche Russlandpolitik tendenziell ein bisschen weg von der europäischen Konsenslage. Und das macht bei all diesen Fragen das große Problem aus.
Ja, wir haben eben über die Pflichten gesprochen, die Deutschland eigentlich hätte, haben könnte, jetzt da Deutschland eben die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Lassen Sie uns das, Frau Gerow, nochmal im Licht der Pandemie genauer betrachten. Diese Corona-Pandemie hat natürlich alle EU-Länder getroffen. Die einen besonders schlimm, Italien, Spanien. Die anderen sehen sich bisher glimpflicher davon gekommen, etwa die Deutschen. Sicher ist aber, dass alle tiefgreifende wirtschaftliche Folgen erleben werden. Wie ist diese Zäsur zu sehen? Ist es eine Zäsur, diese Pandemie, die zu mehr Gemeinsamkeit genutzt werden könnte?
Könnte, ja, und das Betonung liegt auf könnte. Aber gucken wir uns an, Sie haben zum Beispiel auch Frankreich vergessen in der Aufzählung der Länder, die wirklich sehr stark betroffen sind. Wobei es ist ja nicht Frankreich betroffen, sondern Paris und eben die Südschiene. Aber vierfach höhere Fallzahlen. Das heißt, die wirtschaftlichen Folgekonsequenzen oder Schäden werden sehr groß sein. Und im Grunde hat ja nur Deutschland sozusagen diese großen Rücklagen, die wir eben über diese ganze schwarze Null und so aufgebaut haben. Die anderen Länder haben das nicht. Die sind schon vor 10 Jahren in der Bankenkrise ganz anders getroffen worden. Das heißt, die konnten diese Reserven, die wir da jetzt hatten und eben mit dem berühmten Wumms von Herrn Scholz jetzt auch eben ausgeben und sagen, wir schaffen das. Das haben die anderen Länder nicht. Und insofern könnte es einerseits eine Zerreißprobe werden, wenn es nicht europäisch aufgelöst wird. Aber es könnte natürlich auch der Impuls sein, zu sagen, so, jetzt machen wir das gemeinsam solidarisch.
Und eigentlich ist ja eine Krise ein Moment, wo, denke ich mal, das normale Empfinden der Menschen so ist, oh Gott, Krise, jetzt müssen wir zusammenhalten.
Also erstmal hat die EU ja reagiert. Ja, wir haben jetzt diese 1,8 Billionen, das ist der Juli-Rat, der zum ersten Mal auch, das muss man sagen, das Novum ja hatte, das war der Vorschlag von Macron und von Frau Merkel, zu sagen, die EU nimmt gemeinsame EU-Schulden auf als EU und der Hintergrund ist, dass wir sozusagen eine Zinsdifferenz nicht mehr sehen wollten. Ja, also man will nicht, dass Deutschland für 0,2 oder für 0,5% am Kapitalmarkt leiht und Italien 2,5% Zinsen bezahlen muss. Das war die Idee dieser gemeinsamen Anleihen. Und das ist schon ein Einstieg in ein gemeinsames Krisenmanagement. Aber wenn wir uns erinnern an diesen Moment, ja, die frugalen Vier, die sparsamen Vier, also sozusagen dieses Momentum, ja, wir wollen irgendwie helfen, aber strukturell darf sich in der EU nichts ändern, gab es doch auch eine große Reserviertheit dagegen, jetzt den großen gemeinsamen Wurf zu machen.
Also in der Tat, als ich das eben gesagt habe, die Krise ist der Moment, wo man zusammensteht, habe ich natürlich die gehört, die mir antworten würden, nein, nein, in der Krise muss ich erstmal gucken, dass es mir selber gut geht und da lasse ich das andere erstmal sozusagen außen vor. Also ist es eher so, dass wir jetzt eine Renationalisierung erleben. Womöglich.
Ich glaube, wir erleben irgendwo beides. Ja, es wäre jetzt falsch zu sagen, diesen Juli-Gipfel hat es nicht gegeben. Wir haben also dieses Novum, wir haben irgendwie so einen Fuß in der Tür, auch diese gemeinsamen Anleihen, die ja aber auch wieder hoch umstritten sind. Ja, ich verweise auf Herrn Canaris in der FAZ vor ein paar Tagen, der die legitimatorischen Probleme sieht, die ja auch da sind. Das ist ja sozusagen demokratietheoretisch gar nicht so einfach, ja, wenn es jetzt gemeinsame Anleihen gibt. Aber lassen wir das außen vor. Wir haben diese Tür im Fuß. Es wurde groß geredet über den Hamiltonian Moment, ja, der EU. Auf der anderen Seite können werden wir ganz viele Elemente sehen, wo wir wirklich renationalisieren in den Politikbereichen, in der Art und Weise der Förderung, wer kann was ausgeben. Das heißt, wir sehen irgendwie so das Bemühen der EU, viel zu tun und trotzdem auch einen ganz viel nationalistischen Unterton in vielen Politikbereichen.
Vielleicht hätte man gleich von Anfang an, also gar nicht so sehr über Finanzpolitik sozusagen Anleihen und so weiter diskutieren sollen, sondern eben mehr den Fokus setzen auf gemeinsame Investitionen in Krankenhauskapazitäten, in Prävention, so ganz konkrete Maßnahmen, wo jeder sieht, das machen wir jetzt gemeinsam als Europäer.
Also erstmal, ich würde auch nochmal gerne daran erinnern, wie wir alle im März da standen und Bella Ciao von den Balkonen gesungen haben. Da kann sich ja fast keiner mehr daran erinnern, was da für Bilder war, wo wir alle von Paris über Amsterdam, über Bergamo sozusagen geklatscht haben, gesagt haben, in dieser Krise sind wir solidarisch. Ja? Und vieles davon ist tatsächlich in Vergessenheit geraten, wenn es jetzt darum geht, naja, also aber die Italiener und die Franzosen und die haben halt nicht so gespart. Ja, also es fängt ja schon wieder an, in diese nationale Spur zu gehen. Aber, und das ist eigentlich schade, dass diese deutsche Ratspräsidentschaft, die ja ein kluges Papier vorgelegt hat. Ja, es gibt ja ein 25-seitiges Papier, Vorschläge deutscher Ratspräsidentschaft für Europa. Und dadurch, dass halt diese Corona-Krise ist, wird das gar nicht so richtig diskutiert. Also man hat das Gefühl, die meisten Leute wissen gar nicht, dass Deutschland die Ratspräsidentschaft hat. Deutschland ist ein großes Land. Normalerweise wären wir sozusagen mit voller Wucht in diese Ratspräsidentschaft gegangen, hätten gesagt, so, jetzt gestaltet Deutschland hier. Das ist ja was anderes, ob die Esten oder Malta eine Präsidentschaft haben. Ja? Und da stehen solche Sachen drin. Ja? Public Health, gemeinsame europäische Gesundheitsvorsorge, europäisches Pandemiezentrum, europäische Arbeitslosenversicherung steht da auch drin. Ja? Mhm. Und es wird aber nicht diskutiert, weil wir natürlich diese ganzen Diskussionsforen, Konferenzen eben wegen Covid-19 nicht so machen wie normal.
Das weil wir die Konferenzen tatsächlich nicht abhalten, weil ich meine, ansonsten ist das doch eigentlich kein Argument zu sagen, ja, wir haben leider die Pandemie, daher können wir über die Maßnahmen, die jetzt helfen würden, nicht gemeinsam sprechen. Das klingt ja komisch. Also eigentlich müsste es ja der Moment sein, wo genau diese Vorschläge verfangen.
Ja, und trotzdem, das merken Sie ja. Also ich meine, es findet ja doch vieles einfach nicht statt. Ja, es findet natürlich in Zoom-Konferenzen statt, aber ich bin ja auch teilweise auf Konferenzen, aber dann ist da ein Drittel der Leute im Raum. Ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen auch der mediale oder auch der PA-Aufwand, der sonst betrieben wird, um so eine Politiklinie oder Politikstrategie nach außen zu bringen, dass das in der Dimension, wie es sonst stattfindet, eben nicht stattfindet. Ja, aber natürlich ist kein Argument zu sagen, das machen wir alles nicht, aber haben Sie jetzt viel gehört von dem Vorschlag einer europäischen Arbeitslosenversicherung?
Na, zu wenig, würde ich Ihnen zustimmen. Ja? Na, absolut, absolut.
Ja? Oder zum Beispiel, dass Frau von der Leyen wollte jetzt eine große Konferenz zur Zukunft der EU. Das hätte am 9. Mai beginnen sollen, in Kroatien noch, ja, und dass die Bürger befragt werden. Und das wären halt gute Konferenzsettings gewesen, um solche Ideen in den öffentlichen Raum zu bekommen. Und das findet natürlich irgendwie statt online, aber eben nicht so richtig.
Reichen 5 Tage Quarantäne? Ja, sagt der Virologe Christian Drosten, das reicht.
In diesem Vorschlag, den ich da mache, mit 5 Tagen gehe ich bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie. Dennoch ist es von mir jetzt auch einfach eine Überlegung, was kann man denn jetzt in der Realität machen, damit man nicht einen de facto Lockdown hat? Es nützt ja nichts, wenn man alle möglichen Schulklassen, alle möglichen Arbeitsstätten unter wochenlanger Quarantäne hat.
Sagt also Christian Drosten. Hat er recht? Denken Sie, es ist eine gute Maßnahme, jetzt zu sagen, wir haben nicht mehr 14 Tage Quarantäne, sondern 5 Tage reichen?
Naja, ich kann das sozusagen fachlich nicht beurteilen, aber prinzipiell in der politischen Folge würde ich sagen, ja, 5 Tage reichen, wenn das verantwortbar ist, ist das eine gute Idee.
Und das meinen auch verschiedene Gesundheitspolitiker, zum Beispiel von der SPD, Karl Lauterbach. Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen, man denkt, Herr Drosten sagt es nun, die Politik folgt, geht das in Ordnung?
Naja, also die Politik ist ja Herrn Drosten sozusagen von Beginn an gefolgt, ja. Und das war ja wiederum höchst strittig und hat einigen nicht gefallen. Aber warum sollten wir ihm jetzt hier nicht folgen? Also das wäre ja dann jetzt meine Frage. Also er scheint ja auch nicht alleine dazustehen. Wir haben ja auch andere Länder, Schweden zum Beispiel, die einen anderen Weg gegangen sind, nicht ganz unerfolgreich. Ja, am Anfang ein bisschen problematisch, aber jetzt auch mit zunehmendem Erfolg. Insofern würde ich auch sagen, dass wir tasten ja uns alle vorsichtig vor, wie es gehen könnte.
Viele Dinge, die wir am Anfang nicht wussten, genau, die wir jetzt wissen. Und die Begründung ist eben hier, dass wir wohl wissen, dass die allermeisten Menschen 5 Tage nach Beginn der Symptome nicht mehr ansteckend sind, auch wenn der Corona-Test dann noch ein positives Ergebnis ausweisen sollte. Und insofern aber eben seien 14 Tage zu lang. Die Sache ist noch nicht durch. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Marx, sagt, der Vorschlag wird ja jetzt erstmal geprüft. Bund und Länder wollen das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut damit beauftragen, mit dieser Prüfung. Sinnvoll, würde ich sagen.
Ja, sinnvoll, ja.
Was Herr Drosten eben auch gesagt hat, er will eben einen zweiten Lockdown auf jeden Fall verhindern. Und ich denke mal, ein Thema dabei ist auch, man will den Corona-Leugnern den Boden entziehen.
Nein, ich glaube, man will auch der Wirtschaft nicht den Boden entziehen. Man will wieder vermeiden, dass die alleinerziehenden Frauen durchfallen oder dass überhaupt Familien in nicht begünstigten Wohngegenden vielleicht auch wieder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ja auch negative Erfahrungen aus dem Lockdown von Dingen, die sozusagen nicht benannt worden sind oder dann zunehmend benannt worden sind, wo wir sagen, nein, ein Lockdown hat eben auch ganz verheerende Folgen auf anderen Bereichen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, sozialer Natur, und das müssen wir tunlichst vermeiden. Und deswegen geht es um eine Güterabwägung, und ich glaube, da scheinen wir ja jetzt in eine Diskussion zu kommen, die da sagt, ein zweiter Lockdown ist so nicht mehr darstellbar. Mhm.
Dass es keine Großveranstaltungen geben soll, darauf haben sich Bund und Länder ja verständigt. Jetzt ist die Frage, darf es Weihnachtsmärkte geben, die ja jetzt natürlich schon geplant werden. Der am Kölner Dom soll wohl nicht stattfinden, aber für Bayern zum Beispiel will der Ministerpräsident Söder noch mal abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft.
Naja, also generell scheint es ja so zu sein, dass wir uns jetzt über die Wochen gewöhnt haben, dass eigentlich alles mit Corona möglich sein müsste, wenn es denn diese Gesundheitskonzepte gibt. Wir haben jetzt auch die Tour de France, ja, wir haben teilweise Fußballveranstaltungen, wir haben teilweise wieder halb geöffnete Museen und auch
wir
Kinos.
Wir hatten in Salzburg ein Festival einen Monat lang, was aber auch seltsam ablaufen musste.
Ja, ich weiß, es ist alles ganz seltsam, und ich finde es auch tatsächlich persönlich sehr schade und sehr seltsam, aber der Weihnachtsmarkt ist nun mal draußen, ja, und dann ist wahrscheinlich doch auch möglich, dass man auch den Glühwein ein bisschen auf Abstand trinkt, so wie wir uns in dem Restaurantbetrieb immer darauf geeinigt haben, dass wir ein bisschen weiter auseinandersitzen. Also ich würde auch tatsächlich dafür erstmal spontan sagen, der Weihnachtsmarkt muss mit Regeln möglich sein.
Mhm. Sind Sie denn insgesamt eine Kritikerin der Maßnahmen?
Ich bin zumindest der Auffassung, dass wir die Maßnahmen permanent strittig stellen müssen. Ja, sie dürfen sich auf keinen Fall verselbstständigen. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich mir Verfallsdaten der Maßnahmen wünsche. Ja, also dass die nicht einfach jetzt eingeführt werden und keiner denkt mehr darüber nach, wann sie sozusagen abgeschafft werden. Ich erinnere gerne daran, dass wir bei 9/11 ganz viele Maßnahmen hatten im Flugsicherheitsbereich, die bis heute nicht abgeschafft sind. Ja, obwohl nach 9/11 nichts dergleichen mehr passiert ist. Und insofern würde ich dafür plädieren, dass wir immer wieder strittig stellen, was wir da machen.
Wir sprechen über die Corona-Maßnahmen. Und ich will mal Jagoda Marinic zitieren, die heute in der Süddeutschen schreibt: Es mangelt in Deutschland an sachlicher Kritik an der Corona-Politik. Dabei gäbe es viel zu beanstanden. Und um zu kritisieren, müsste man nicht Verschwörungstheoretikerin sein.
Ja, das würde ich 100% unterstreichen.
Also haben wir tatsächlich das Kritisieren hier ein bisschen verlernt in Sachen Corona-Politik, weil wir irgendwie das unterstützen wollen, dass wir die Masken tragen, dass wir die Abstände halten etc.?
Also ich habe schon, ich glaube im März oder im April im Deutschlandfunk gesagt, dass wir die Kritik stigmatisiert haben. Ja, und die Stigmatisierung der Kritik ist, entweder du bist nicht solidarisch und trägst keine Maske, oder aber du bist auf der Verschwörungstheoretikerseite. Ja, und damit ist uns so ein bisschen der Boden, das ist ja die Aussage, die ich unterschreiben würde, entzogen worden für eine legitime Kritik, die nicht stigmatisiert wird. Ja, also ich trage eine Maske, ich verhalte mich sozusagen korrekt, und trotzdem möchte ich kritisieren, weil natürlich die Kritik als solche ist die Hefe der Demokratie, ja, also ohne Kritik.
Ohne Kritik keine Demokratie. Ja, genau. Das hält sie natürlich auch aus, die Demokratie.
Und deswegen hält sie es auch aus, und deswegen ist es eigentlich schade, dass zum Beispiel jetzt zurückgehend auf den letzten Samstag, diese Stürmung des Bundestags und so weiter, im Prinzip immer das Kapern der friedlichen Demonstration das Thema ist. Ja, es gab ja sehr viele Stimmen, die erzählt haben, nein, Moment mal, diese Demonstration war im Grunde über Stunden, waren das ganz normale Menschen, Abstand wurde eingehalten und so weiter. Am Ende wurde das gekapert, das Kapern wurde das große Thema, und da wird dann vielleicht auch ein bisschen was verzerrt und der Boden für die legitime Kritik, um die es ja jetzt geht, entzogen.
Mhm. Wann haben wir denn damit angefangen zu sagen, ja gut, wenn wir eben alle nicht wissen, was im Moment Stand der Dinge ist und wir uns schützen müssen, die Gesellschaft insgesamt schützen müssen, dann machen wir alles mit?
Ja, wann haben wir damit angefangen? Es ging halt sehr schnell, ne? Also ich habe mich auch sehr schnell gewundert, sozusagen im Moment dieses Lockdowns, wo dann innerhalb von 72 Stunden Grenzen zu Lockdown, also es war ja doch, ich sag mal, sehr, wie soll ich es ausdrücken, ja, aber doch semi-autoritär, ja. Also das hatten wir ja lange nicht gesehen, dass einfach mal so ganz schnell im Grunde so eine Notstandsgesetzgebung zwar noch beschieden wird im Bundestag, ja, aber sehr schnell. Und dann hatten sich natürlich im Prinzip große Mehrheiten, ja, fast 90% zu Beginn darauf geeinigt, dass das alles sinnvoll ist. Ein Schreck Flecken bekommen. Mhm. Ja. Und dann sind wir da so ein bisschen stehen geblieben.
Ne? Aber ich würde sagen, aus dem Schrecken damals heraus waren die Maßnahmen tatsächlich richtig.
Ja, das kann man ja auch begründen. Das ist ja auch, wenn Jens Spahn sagt, wir werden uns sozusagen in vielerlei Hinsicht entschuldigen müssen. Keiner wusste was, also haben wir sie im Prinzip aus Panik ein bisschen Politik gemacht. Das kann man im Nachhinein begründen, das war sicherlich richtig, aber heute wissen wir eben mehr. Und deswegen muss sozusagen der Raum der Kritik auch weiter werden. Und was das heißt, für mich hieße das, dass wir einfach die gesellschaftlichen Folgeschäden immer mehr ins Blickfeld nehmen. Und zum Beispiel eben nicht nur jeden Tag in den Nachrichten über die Fallzahlen diskutieren, wie viele Neuinfektionen gibt es jetzt, ja, weil zum Beispiel ist ja eine Infektion kein Todesurteil. Ja? Also das wird ja auch nicht mehr so richtig differenziert. Und dann zu sagen, was sind denn die anderen Folgeschäden? Also ganz egal, ob das jetzt um Bildung geht, Bildung, Bildung, Bildung. Ja, was machen wir mit unseren Schülern? Was ist die nächste Generation, die Abi-Generation, die erste Studentengeneration, die Mütter, die häusliche Gewalt, die wirtschaftlichen Folgen, unsere Kunst, unsere Museen und Theater und Konzertsäle. Da ist schon ganz viel, das wurde auch diskutiert, aber es müsste, glaube ich, noch mehr in einem Rahmen der Verhältnismäßigkeit in so eine Gesamtschau kommen. Und das wäre für mich eine legitime Kritik.
Und wie gut ist es, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es hauptsächlich jetzt noch eine Stimme gibt, Christian Drosten, den Virologen, der sozusagen seine Ergebnisse vorstellt. Oder bräuchte man nicht auch da eine Kommission, mehr Diskussion, mehr Experten auch aus anderen Fachgebieten, deren Meinungen einfließen?
Ja, aber unbedingt. Also ich würde gerne erstmal ein ganz großes Plädoyer dafür machen, dass Wissenschaft immer ein Wissenschaftspluralismus ist. Ja, die Wissenschaft hat nie eine Meinung. Es gibt immer eine Mindermeinung und eine Herrschaftsmeinung in der Jurisprudenz, genauso wie in der Wirtschaftswissenschaft. Sie wissen genau, 5 Wirtschaftswissenschaftler, 6 Meinungen. Ja, bei den Virologen haben wir sehr viele Virologen. Es gibt auch Wolfgang Streeck, der partiell mit der Heinsberg-Studie zu anderen auch Schlussfolgerungen gekommen ist, was vernünftig wäre zu machen als Herr Drosten. Und das ist im Grunde Wissenschaft. Das heißt, so etwas wie evidenzbasierte Politik, zu sagen, wir haben da eine Evidenz und das muss gemacht werden, das kann es auf keinen Fall geben. Insofern ja, mehrere Virologen um den Tisch. Und dann muss man auch noch sagen, selbst wenn es wissenschaftliche Evidenzen gibt, ist ja eine wissenschaftliche Evidenz noch keine Handlungsanleitung für eine Gesellschaft. Wir haben auch bei den Klimatologen ganz drastische Daten, was wir mit Blick auf den Klimaschutz tun sollten. Wir tun das nicht. Ja? Also auch da muss man noch mal hingucken, die Wissenschaft alleine macht noch keine Politik.
Sie haben es schon gesagt, man müsse die Folgeschäden klarer in den Blick nehmen, vielleicht da tatsächlich auch die emotionalen Folgeschäden. Wenn wir an die Pflegeheime denken, die Menschen, die während des Lockdowns nicht besucht werden konnten, die teilweise alleine auch in den letzten Stunden ihres Lebens waren, wann werden wir das aufarbeiten?
Ich hoffe bald. Wir haben tatsächlich nicht bestattet, ja, auch die Italiener, Bergamo, auch in New York. Nicht bestatten ist Sophokles, ja, die Antigone, ja. Das sind große Dramen, wenn nicht bestattet wird. Mir hat auch die katholische Kirche oder die Kirchen überhaupt haben da gefehlt mit einem mutigen Wort. Und insofern hoffe ich, dass wir uns da bald daran trauen und sagen, ja, wir müssen auch die Depression, auch die Selbstmordraten, die häusliche Gewalt, das alles in den Blick nehmen. Oder allein, dass wir doch eine Gereiztheit in der Gesellschaft haben, die ja für jeden, glaube ich, spürbar ist.
Und es gibt 4 NGOs, die das auch fordern, ganz konkret, dass man politische Entscheidungen konstruktiv kritisch überprüft. Das ist der Verband Mehr Demokratie, der Bund für Umwelt und Naturschutz, der Bund der Steuerzahler und Foodwatch. Die sagen, haben sich sozusagen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen kritischer blicken. Es ist erstaunlich, dass es 4 NGOs gibt, die dieses Statement vor sich hertragen jetzt.
Es ist die Aufgabe von NGOs. Ja, ich sage nochmal, die Kritik ist die Hefe der Demokratie. Einer muss es vortragen, vor allen Dingen einer, der sozusagen gesellschaftliche Autorität hat, also dem jetzt nicht unterstellt wird, dass die das vortragen, weil sie entweder unsolidarisch sind oder aber Verschwörungsmythen anhängen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das permanent sozusagen überprüfen. Denn Mund halten, Maske auf und auf den Impfstoff warten, das allein kann tatsächlich keine Lösung sein, ja, weil wir stehen ja in der Ecke. Was ist denn, wenn kein Impfstoff kommt? Wir müssen ja das gesellschaftliche Zusammenleben einfach gestalten.
Aber wir hoffen mal auf den Impfstoff.
Wir hoffen auf den Impfstoff,
ja.
Dürfen wir schon, ja. Trotzdem.
Tun wir auch. Wer Fußball spielt und viele Kopfbälle dabei schießt, der riskiert, dass das Gehirn geschädigt wird. Dazu wird jetzt eine weitere Studie erstellt und die erforscht insbesondere die Frage, wie sich Kopfbälle auf die Entwicklung des Gehirns der Jugendlichen, der Kinder und Jugendlichen auswirken. Holger Dahl.
Genau. Das Klinikum der Universität München. Ein junger Mann wird in eine Röhre geschoben, um sein Gehirn zu untersuchen. Professor Inga Körte schaut sich am Bildschirm die Aufnahmen des MRT-Geräts an. Der junge Mann ist Fußballer, einer von 130 Teilnehmern an einer bisher einzigartigen Langzeituntersuchung. Seit 2017 werden in 6 Ländern insgesamt 130 junge Leistungsfußballer im Alter zwischen 14 und 16 getestet, wie sich Kopfbälle auf die Entwicklung ihres Gehirnes auswirken. Koordiniert werden die Untersuchungen von Professor Körte. Die von der EU finanzierte Langzeitstudie soll Ende des Jahres veröffentlicht werden. Professor Körte gab aber jetzt schon erste Einblicke und die sind besorgniserregend.
Was wir sehen in unseren Untersuchungen bislang und was auch andere Arbeitsgruppen weltweit sehen, ist, dass es zu Veränderungen des Gehirns kommt, Veränderungen der Struktur des Gehirns, wie es aufgebaut ist, Veränderungen der Funktion des Stoffwechsels des Gehirns und auch wie die Netzwerke im Gehirn arbeiten.
Das heißt also, Kopfbälle sind für das Gehirn gar nicht gut. Ulrike Gero hier zu Gast in dieser Stunde. Brauchen wir solche Studien? Frage ich jetzt mal ein bisschen polemisch.
Es hat mich spontan daran erinnert, dass Marlene Dietrich offensichtlich jüngeren Liebhabern immer geschrieben hat, hört auf Fußball zu spielen, es macht dumm. Aber das ist jetzt vielleicht keine adäquate Kommentierung. Ich finde das sozusagen sehr naheliegend, ja. Mit gesundem Menschenverstand, wenn man ständig was auf den Kopf bekommt. Also ist ja wie eine Gehirnerschütterung, wenn man hinfällt oder so. Also
ja,
ich weiß.
In der Tat sind kleine Gehirnerschütterungen.
Genau. Ja. Und ob man da jetzt irgendwie eine große Studie zu braucht. Ich bin ja Mutter von 2 Söhnen. Ich bin irgendwie zutiefst eigentlich dankbar gewesen, dass die nie eine Versuchung zu Fußball hatten. Aber für mich ist das intuitiv klar, dass viele Erschütterungen im Kopf einfach schädigend sind.
Aber warum braucht man solche Studien? Natürlich können dann, wenn Studien vorliegen, bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Und es hat zum Beispiel schon eine Studie in Glasgow gegeben. Da sind 8000 Profifußballer interviewt. Und danach wurde in Großbritannien das Kopfballtraining für Kinder bis 12 Jahre verboten. Das heißt, so eine Entscheidung kann man natürlich dann leichter treffen, wenn man die Ergebnisse einer validen Studie hat.
Das ist heute das Problem, dass wir sozusagen solche Entscheidungen nicht mehr aus dem gesunden Menschenverstand heraus treffen können, sondern einfach mal eine Studie brauchen, ja, und dann wird gesagt, okay, bis 12 Jahre ist das nochmal zumal viel schädigender, also machen wir das. Und die Studie ist sozusagen die Legitimation, aber der Satz sei mir noch erlaubt, ja, wir haben 6000 Studien zum Thema, ist Kaffee gesund oder nicht, ja, von ganz gesundheitsgeschädigend bis ganz toll für die Gesundheit. Und welcher Studie Sie glauben, hängt zentral davon ab, ob Sie Kaffee mögen oder nicht.
Verstehe, aber beim Fußball sind Sie sehr sicher, dass die Studie hier recht hat.
Nein, beim Fußball bin ich sicher, dass diejenigen, die gerne Fußball spielen, sagen, das ist nicht so schlimm und diejenigen, die sowieso Fußball nicht so ganz toll finden, sagen, na gut, also das würde ich doch sagen, dass das schädlich ist, der Kopfball.
Also es scheint wirklich erwiesen zu sein, dass das Risiko an Alzheimer zu erkranken dann später als Langzeitfolge für Fußballer 5-mal höher ist.
Dann wollen wir jetzt mal abwarten, was der Deutsche Fußballverband mit dieser Studie macht, ja?
Ja, der hat sich natürlich mit dem Thema, klar, schon beschäftigt und lehnt Verbote ab, also
genau.
Kopfballverbote und sagt, Kinder, Jugendliche können ja mit leichten Bällen trainieren.
So, und genau das ist das, was ich sage, ja, wie sie mit der Studie umgehen und ob die Studie eine gesellschaftliche Relevanz hat, genau wie wir mit den Klimastudien umgehen, ja, hängt wesentlich davon ab, was wollen wir denn? Ja, wenn Sie Fußball spielen wollen, werden Sie viele Argumente finden, um gegen diese Studie zu argumentieren.
Gut, aber ich bin dann schon mal froh, wenn die Jugendlichen und die Kinder mit leichten Bällen spielen.
Genau, und dann
das
bin ich
auch.
Genau.
Oder?
Absolut, und deswegen machen wir diese Studien, weil es sonst eben nicht mehr durchsetzbar ist, ne?
Ulrike Gero ist mein Gast hier im Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben viel über die Corona-Maßnahmen gesprochen in dieser Stunde und auch über die Frage, wie wir jetzt diese Maßnahmen auch kritisieren und vor allem auch über die Folgeschäden nachdenken, sowohl die wirtschaftlichen wie auch die emotionalen. Bei den emotionalen Folgeschäden, Frau Gero, wollte ich Sie nochmal fragen, weil auch während die Musik lief, wir nochmal drüber diskutierten. Wir sind ja sehr stark konfrontiert worden mit dem Tod in dieser Pandemie. Und vielleicht hat vieles uns auch dazu verleitet, alles mitzumachen, weil wir einfach eine große Angst vor dem Tod haben.
Absolut. Und weil wir offensichtlich auch in Gesellschaften leben, wo der Tod im Wesentlichen ausgeblendet ist. Ja, mir fällt jetzt spontan ein, es gibt einen super Roman von einem Portugiesen, José Saragano, Zeit ohne Tod. Ja, und das ist ein wunderbarer Roman, der einsteigt in eine Gesellschaft, wo ab Mitternacht nicht mehr gestorben wird. Ja, und dann zeichnet der romanesk nach, was eigentlich mit der Gesellschaft passiert. Um 18 Uhr abends rufen die Bestattungsindustrie an und sagt, Moment mal, wir brauchen Staatshilfen, es wird nicht mehr gestorben, solche Sachen. Ja, aber um den Punkt zu machen. Ich glaube tatsächlich, Corona hat uns damit konfrontiert, dass der Tod zum Leben gehört. Und das hat uns so überrascht, ja, dass wir fast damit nicht mehr umgehen konnten. Und wir hatten ja diese Grenzgeschichten, zum Beispiel, dass wir älteren Menschen verboten haben, die Enkel zu sehen, die aber gesagt haben, ich möchte aber meinen Enkel sehen, selbst wenn das sozusagen gefährlich ist. Und kann ich das nicht wenigstens alleine entscheiden?
Selbst entscheiden,
dass ich sozusagen
das Risiko auf mich nehme.
Muss ich geschützt werden? Es ist ja mein Leben, ja. Und mir ist jetzt spontan dazu eingefallen, das Zitat von Juvenal, ein stoischer Philosoph der Stoiker, der hat gesagt, so betrachte es doch als die höchste Torheit, das nackte Leben über die Dinge zu stellen, für die es sich zu leben lohnt. Das heißt, wenn der Opa mit dem Enkel kuscheln möchte, ist das, wofür es sich zu leben lohnt, ja. Und dann eben selber zu entscheiden, riskiere ich dafür aber vielleicht, dass ich dieses Virus bekomme, würde ich tatsächlich sagen, das sollten wir dem Einzelnen überlassen.
Mhm. Interessante Zeit tatsächlich, in der wir hier leben, diese Pandemiezeit. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne, hat mich gefreut.